Evo Morales wurde als Vertreter der Partei Bewegung zum Sozialismus im Jahre 2006 zum Präsidenten Boliviens gewählt und konnte über 3 Amtsperioden politisch enorm punkten. So sank unter seiner Führung die Analphabetenrate von 13% auf 2%, die Arbeitslosigkeit von 9% auf 14% und die extreme Armut von 38% auf 15%. Das Erfolgsrezept von Evo Morales war dabei recht einfach. Bolivien verfügt über enorme Bodenschätze, zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Zinn. Aber vor allem ist das kleine Land im Besitz von über 70% des weltweit vorkommenden Lithiums. Ohne Lithium keine Elektroautos, der Stoff wird gebraucht, um die Batterien zu fertigen. Um den Löwenanteil der Gewinne aus all diesen Bodenschätzen in die Staatskassen fließen zu lassen, griff Morales zu einem einfachen Mittel, mit dem er sich bei Großkonzernen im Ausland allerdings keine Freunde macht. Morales verstaatlichte die Bodenschätze. Mit der 4. Amtszeit endete dann die Erfolgssträhne von Evo Morales, denn zuerst wurde ihm vorgeworfen, die Wahlen manipuliert zu haben, dann kam es zu Angriffen auf ihn und seine Familie, die von Polizei und Militär nicht unterbunden wurden, und in einer Nacht- und Nebelaktion entschloss sich der bolivianische Präsident, das eigene Land zu verlassen, um im Exil in Mexiko Schutz zu suchen. Während die Freunde Morales von einem klassischen Putsch gegen den Präsidenten sprechen und die USA als Drahtzieher nennen, sagen seine Gegner, Morales hätte sich innerhalb des Landes an korrupte Familien verkauft, was über Jahrzehnte benachteiligte Bevölkerungsschichten auf den Plan rief, die ihn jetzt aus dem Land gejagt hätten. Am Telefon haben wir jetzt den Publizisten Leo Gabriel, Mitherausgeber der Zeitschrift Lateinamerika anders. Guten Tag, Herr Gabriel.
Guten Tag.
Herr Gabriel, Sie leben seit den 60er Jahren immer wieder über lange Zeit in Südamerika und kennen Evo Morales persönlich. Seit wann und wie kam es dazu?
Evo Morales entstammt politisch gesehen der Gewerkschaftsbewegung in der Region Chapare. Das ist zwischen dem Hochland der Anden und der Tiefebene von Santa Cruz gelegen und dort gibt es viele Coca-Bauern. Und er war der Gewerkschaftsführer der Coca-Bauern.
Evo Morales war seit 2006 ja im Amt und wollte jetzt zum 4. Mal Präsident werden. Wie oft kann man denn in Bolivien eigentlich in Folge Präsident werden? Gibt es da ein Limit?
Die Verfassung hat festgesetzt, dass Präsident einmal oder zweimal wiedergewählt werden kann. Er hat allerdings ein drittes Mal versucht. Das ist ihm schlecht bekommen, weil er noch dazu ein Referendum veranstaltet hat, wo die Bevölkerung sich mit 51% gegen eine Wiederwahl ausgesprochen hat. Und dann ist es dazu gekommen, dass der oberste Gerichtshof mit einem etwas fadenscheinigen Argument, dass es gegen die Menschenrechte wäre, wenn einerseits die Abgeordneten wiedergewählt werden können, so oft sie wollen, und andererseits Präsidenten nicht wiedergewählt werden. Also hat sich so auf eine Art Gleichheitsgrundsatz da betroffen, was natürlich etwas fadenscheinig.
Also ist schon ein bisschen eine Mogelei, muss man sagen. Morales wird ja von der bolivianischen Opposition vorgeworfen, bei der Auszählung der Wahl 2019 die Stimmen manipuliert zu haben. Würden Sie sagen, dass das stimmt?
Er hat auf alle Fälle, das muss man doch sagen, die Wahlen gewonnen. Das ist auch von der Opposition nicht in Zweifel gezogen worden. Es geht darum, ob er die in der Verfassung vorgesehenen Abstand zum Zweiten von 10% erreicht hat oder wie es nach dem vorläufigen Auszählungsergebnis am ersten Tag ausgeschaut hat, nur 7% erreicht werden. Es geht also um 3%, die ihm gefehlt haben. Und in diesen 3% ist es durchaus möglich, dass es gewisse Unregelmäßigkeiten gegeben hat.
Morales ist ja mit diesem Vorwurf, dass die Wahl nicht korrekt ausgezählt wurde, ist er mit diesem Vorwurf ja so umgegangen, dass er gesagt hat, er wäre auch für Neuwahlen in Bolivien. Wie ist die Opposition denn damit umgegangen, dass er das Angebot, dann wählen wir halt neu?
Ja, er hat anerkannt, dass die Organisation amerikanischer Staaten den Prozess verifizieren soll, und da gab es einen Vorbericht. In diesem Vorbericht ist das Hauptargument, dass die Wahlergebnisse der einzelnen Wahlsprengel unrechtmäßigerweise auch an einen Drittserver übermittelt worden sind. Das ist deshalb verdächtig, weil dann von dem Drittserver einige Manipulationen vorgenommen werden konnten, ohne dass man das spezifisch jetzt nachgewiesen hat. Und er hat aber gleich daraufhin erklärt, gut, wenn die OAS zu der Überzeugung kommt, auch beim Hauptbericht, dass diese Wahlen wiederholt werden sollten, dann stimme ich dem zu. Mhm. Und daraufhin hat dann die Opposition, die dasselbe gefordert hatte, hat dann gesagt, nein, der muss überhaupt verschwinden, also Evo Morales darf nicht mehr antreten.
Welche Rolle spielte denn nach dieser Wahl, die eben umstritten war, und ich meine, Morales hat da auch zu beigetragen, welche Rolle spielte Militär und Polizei?
Ja, das ist allerdings eine sehr schlimme Situation, denn man weiß, dass dieser Fall ja schon seit längerer Zeit vorbereitet war und eine Meute von rechtsradikalen Banden, kann man sagen, auf die Leute losgegangen sind, die irgendwie Amtsträger gewesen sind, also nicht nur Minister, sondern auch Bürgermeister und wer immer bekannt war als Anhänger von Damas, der Partei von Evo Morales, wurde mit dem Tode bedroht. Es wurden auch Häuser angezündet.
Also man lag eine konkrete Bedrohung vor, was ja auch wohl erklärt, dass Evo Morales dann vorgezogen hat, bevor er Opfer eines Komplottes wurde, vielleicht sogar ermordet wurde, dass er eben nach Mexiko geflohen ist. Würden Sie denn unter diesen Umständen bei allen Unregelmäßigkeiten von einem klassischen Putsch in Bolivien sprechen?
Ja, es ist auch so, dass bereits Tage vorher, ich weiß nicht, eine Woche vorher ungefähr, ein Hubschrauber, von dem dann Evo Morales in Mexiko berichtet hat, abgestürzt ist, wo er eigentlich drinnen sitzen hätte sollen. Und man hat ihm sogar verboten, dass er ein Flugzeug besteigt, um ins Ausland zu gehen. Es musste dann die mexikanische Luftwaffe ein eigenes Flugzeug schicken und dieses Flugzeug durfte nicht landen in verschiedenen Ländern. Das war ein politische Sache, solange bis dann auf großen Umwegen dieses Flugzeug mit Evo Morales und seinem Vizepräsidenten an Bord dann in Mexiko landen konnte. Mhm.
Herr Gabriel, wenn in Südamerika eine Regierung abserviert wird, nachdem sie zuvor Bodenschätze verstaatlicht hat, ist es ja naheliegend, Kräfte im Ausland zu vermuten, die das Land nach neoliberalen Methoden ausbeuten möchten. Ich sage jetzt mal nur Stichwort CIA Chile 1973. Liegt der Fall in Bolivien ähnlich und oder hat Evo Morales selber Schuld an seiner eigenen Entmachtung, vielleicht mit der Hilfe ausländischer Geheimdienste, da er innerhalb des Landes ganze Bevölkerungsschichten gegen sich aufgebracht hat?
Es ist schon ein klassischer Fall in der Hinsicht, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass durch die Nationalisierung, durch die Förderung auch der indigenen Gemeinschaften gegenüber den Mestizen, also ein gewisser Rassismus auf Seiten der Unternehmer Platz gegriffen hat. Und dahinter ist ja auch, das wissen wir in der Zwischenzeit, da bin ich dem ganz besonders nachgegangen, wie die Amerikaner, also die USA, ins Spiel gekommen sind. Es gab da einen gewissen Fernando Camacho, der ist aber ohne Partei, ohne irgendein, auch ein politisches Standing gewesen. Und gerade in den Tagen um den Putsch herum ist er aufgetreten als der Oberbefehlshaber, kann man sagen, der Putschisten, also mehr noch als die Armee.
Herr Gabriel, wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie Camacho für eine Marionette der CIA, würde ich mal sagen. Ging es denn Ihrer Einschätzung nach in Bolivien um das Beenden einer korrupten Regierung oder einer Regierung, die so lange am Sessel klebt, was man ja auch unterstellen kann oder was man auch sagen kann nach einer zweiten Amtszeit, eine dritte und dann noch eine vierte? Oder war der wahre Grund, der Sturz der Regierung, also die Bodenschätze unter eine neue Kontrolle zu bringen? War das der Grund?
Ich glaube, es ist bei allen diesen Prozessen, es stimmt zwar, dass man den jeweiligen linken Regierungen vorwerfen kann, in die Korruptionsfalle gefallen zu sein, aber das ist etwas, was für die Rechte gang und gäbe war schon immer und auch noch weiterhin. Also das sind keine Moralisten in dem Sinn, sondern es geht da handfest um die Bodenschätze, um vor allem das Erdgas und das, was Sie erwähnt haben, das Lithium.
Ich möchte das nochmal konkretisieren. Bolivien verfügt ja neben Erdöl und Erdgas und Zinn über 70% der weltweiten Lithiumsvorkommen. Und neben den Chinesen war es ja vor allem auch die Bundesrepublik Deutschland, der es gelungen war, direkt mit der bolivianischen Regierung einen Deal über die Ausbeutung dieser Bodenschätze zu abzuschließen. Speziell bei Lithium hatte man ja einen Vertrag über die exklusive Ausbeutung dieses Stoffes geschlossen. Die deutsche Autoindustrie hätte sich so aus der Abhängigkeit chinesischer Batterien gelöst, was aber auch dem amerikanischen E-Auto-Pionier Tesla ein Dorn im Auge gewesen wäre. Ob sich die neue Regierung, die wir ja noch gar nicht kennen, ob die sich noch an diesen Joint Venture erinnert wird, das ist fraglich. Während aber Tesla, das haben Sie vielleicht mitbekommen, schon 2020 in Brandenburg eine neue Fabrik hochziehen will. Sind wir hier vielleicht Zeugen, Herr Gabriel, eines Wirtschaftskrimis? Also geht es beim Machtwechsel in Bolivien vor allem um die Umsetzung des Trump-Wahlspruchs America First, was auch bedeutet, es ausländischen Autoherstellern vor den Toren der USA nicht zu erlauben, günstig an Lithium zu kommen?
Ich weiß zwar, dass Deutschland eine sehr große Rolle spielt, besonders ganz in dieser Region, in dieser industrialisierten oder semi-industrialisierten Region von Santa Cruz, wobei ich manches Mal den Eindruck gehabt habe, dass der Zuschlag, dieses Interesse von Deutschland gar nicht so aus Nächstenliebe gegenüber den Indigenas vorhanden gewesen ist.
Das bestimmt nicht, es ging ums Geschäft.
Genau, um Geschäfte.
Gut, aber die Frage ist ja trotzdem nochmal, es ist ja auffällig, wir haben hier in Brandenburg angekündigt bekommen, Tesla wird 2020 in Brandenburg ein Werk hochziehen, 2021 soll es fertig sein und das ist ja ein direkter Konkurrent gegenüber zum Beispiel Volkswagen, die ja ganz stark in die Elektromobilität einsteigen und wenn Batterien der ausschlaggebende Punkt sind, also wie teuer ein Auto wird, ob es konkurrenzfähig ist, wenn man dann eben erlebt, dass ein Direktdeal der Deutschen mit Bolivien, dass der dadurch unterlaufen wird, dass die Regierung weggeputscht wird, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob nicht noch andere Gründe eine Rolle spielen, nämlich der deutschen Auto zu sagen, hör zu, wenn ihr euch aus dem Erdöl löst, dann geht ihr neue Partnerschaften ein mit Lithium, was wir dann trotzdem kontrollieren.
Also diesen konkreten Fall, darüber weiß ich zu wenig, um da eine Meinung abgeben zu können. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen.
Glauben Sie, dass Bolivien vor einem Bürgerkrieg steht?
Die Gefahr ist sehr imminent. Sehr imminent. Gerade weil dieses rassistische Element da, also Indios abschießen sozusagen als Sport, das sind ja ganz atavistische Reaktionen, die da auch noch hier sind. Und natürlich auf der anderen Seite auch der revolutionäre Impetus der Bevölkerung, die sich jetzt um ihren zu Recht oder zu Unrecht Liebling Evo Morales jetzt große Sorgen macht. Das sind zwei Parteien im großen Sinne, die aufeinander losgehen und wenn sie das wirklich mit Waffen tun würden, dann haben wir einen richtigen Dauerkonflikt, so wie in, weiß ich, in Syrien oder sonst wo.
Herr Gabel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.